Ja, willkommen zum Netzpolitik-Podcast. Mein Name ist Markus Beckedahl. Mein Gast heute ist Zoe Beck. Hallo.
Hallo, hallo.
Du bist ganz viel, wenn ich das mal vorlesen kann. Du bist Schriftstellerin, Verlegerin, Übersetzerin, Synchronregisseurin, Publizistin, Aktivistin und wahrscheinlich habe ich jetzt noch verschiedene andere Hüte vergessen. Wie, als was siehst du dich oder verwendest du immer je nach Kontext den passenden Hut?
Ja, schon, also tatsächlich nach Kontext, weil sonst wird es erstens zu viel und zweitens hast du jetzt auch ein paar Sachen gesagt, die natürlich nicht als Berufsbezeichnung gelten, sondern das sind natürlich Sachen, die, also als Aktivistin bezahlt einen ja keiner, sonst wäre man ja auch keine Aktivistin in dem Sinne. Aber tatsächlich habe ich so diese zwei Welten, einmal eben diese Synchronfilmwelt, also Fernsehfilm, und dann eben das andere, die anderen 50% meines Lebens, die finden dann eben rund um Bücher statt. Also, dass ich Bücher übersetze oder schreibe oder dann tatsächlich in meinem eigenen kleinen Verlag verlege. Also nicht mich, sondern andere.
Was war zuerst da? Das Synchronsprechen, Übersetzen oder das Selbstbücher schreiben?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es fing irgendwie alles so ein bisschen unklar an. Ich habe ja an der Uni natürlich auch schon übersetzt und in Kursen kleine Sachen geschrieben oder so, aber ich habe tatsächlich nie damit gerechnet, dass ich irgendwann mal echte Bücher schreibe. So, und ich bin irgendwann dann aber beim Film gelandet und über diese Filmschiene, also ich war bei der Kirchgruppe und habe da so eine, heute sagt man so neudeutsch TV-Producer, so einen Job gehabt, also das ist sowas wie Redaktion, Lektorat, nur noch ein bisschen mehr dann noch praktischer Anteil dabei. Und dann war ja die Kirchgruppe erstmal insolvent und wir haben uns dann alle so in dieser Filmbranche ein bisschen andere Jobs dann auch gesucht. Und tatsächlich über eine Kollegin, ehemalige Kirchkollegin, bin ich dann zum Bücherschreiben gekommen, weil sie dann nämlich bei einer Literaturagentur gelandet ist. Dass sie da so die Filmstoffrechte dann auch dafür zuständig war und die rief dann eines Tages an und sagte, magst du nicht auch mal Bücher schreiben? Und ich hatte zu dem Zeitpunkt dann zumindest schon mal ein paar kleinere Drehbücher geschrieben, so fürs Kinderfernsehen und ähnliches. Und ja, so kam das dann mit dem Schreiben, was dann wieder den Bogen zurückgespannt hat zum Literaturstudium irgendwie auf eine Art, obwohl natürlich die Literatur, die man im Studio behandelt, überhaupt nichts damit zu tun hat, wie dann der Büchermarkt letzten Endes aussieht. Also da musste ich dann erstmal von null an alles lernen und ja, so schlich sich das dann beides in mein Leben irgendwie. Ich wollte ja eigentlich immer was ganz anderes machen, aber irgendwie ist das dann so passiert und seitdem mache ich beides parallel. Also die Synchronsachen, da bin ich dann so auch mit der Zeit hingekommen und ja, also jetzt mache ich Synchronregie und jetzt mache ich auf der anderen Seite Bücher schreiben, übersetzen, verlegen.
Machst du das aus ökonomischen Gründen oder bringt dir das was zwischen den Welten hin und her springen und verschiedene ja, Talente, die in einem stecken, in verschiedenen Berufen ausleben?
Ja, es ist beides. Also ich glaube, der erste Ratschlag, den mir meine Agentin gegeben hat, war, gib niemals deinen Beruf auf, weil du weißt nie, wie das in dieser Buchbranche weitergeht. Manche schreiben gleich einen Bestseller und dann wird es nie wieder was. Andere brauchen 20 Bücher, um einen Bestseller zu schreiben. Man weiß es einfach nicht, wie es da so läuft. Sie hat da schon alles gesehen. Sie hat jetzt die Agentur seit ich weiß nicht wie viele Jahrzehnten. Gut, also habe ich immer noch was anderes gemacht und bin eben immer so in dieser Film-Fernsehbranche im weitesten Sinne dann auch geblieben. Und jetzt merke ich halt eben auch, ich hatte zwischendurch durchaus dann auch mal eine Phase, in der ich dachte, ach, das läuft doch eigentlich ganz gut, dann schreibe ich halt eben mehr. Also dann noch parallel unter einem anderen Namen, muss ja niemand wissen, dass ich das bin, schreibe ich dann halt eben zwei Bücher im Jahr und da bin ich verrückt geworden. Also wirklich, das ist gar nichts für mich. Also nur am Schreibtisch sitzen und nur auf die Bücher gucken und also nur sowas machen, da habe ich dann gemerkt, ich brauche das schon auch mal, dass ich zwischendurch was anderes mache und echte Menschen sehe und also einen völlig, völlig anderen Job dann im Team arbeite und ja, diese Sachen.
Nun hast du, wie ich auf Wikipedia gelesen habe, viele Bücher geschrieben, aber vor allen Dingen die letzten vier ab 2012, 13 haben alle so einen gesellschaftspolitischen Kontext, der auch im von den Thematiken her so komplett auf netzpolitik.org abgebildet werden könnte. Mal sind die Themen etwas digitaler, mal steht eher die Bedrohung von Grund- und Freiheitsrechten im Vordergrund. Wie kommt das?
Weil das Sachen sind, die mich persönlich dann eben auch interessieren. Man muss sich das auf diesem Buchmarkt ein bisschen so vorstellen, gerade wenn man so im Genre-Bereich unterwegs ist. Und die Kriminalliteratur ist ja nun mal, also egal in welcher Spielform man sich da auch bewegen mag, es ist aber nun mal Genre-Literatur. Und gerade bei diesen Genresachen hat man dann doch gewisse Erwartungen von Verlagsseiten aus. Und wenn da natürlich dann die Programmzuständigen auf Verlagsseite sagen, wir hätten da eigentlich etwas lieber mehr so in Richtung, ja, was Frauen so interessiert. Und du musst wissen, Frauen interessieren sich überhaupt nicht für Politik. Also das musste ich dann auch lernen. Frauen haben so ganz bestimmte Vorlieben, was ihre Literatur und so weiter angeht. Und deshalb soll ich als Frau dann doch bitte auch sowas schreiben, was andere Frauen gerne lesen, weil ich bin ja schließlich eine Frau und da darf das nicht zu politisch sein, das darf nicht zu sehr dies sein, nicht zu sehr jenes sein. Und als Frau habe ich doch sicherlich auch irgendwie ein Händchen dafür, mehr so über so Familiengeschichten und Ähnliches zu schreiben. Also damit hatte ich dann tatsächlich bei meinen ersten Büchern durchaus zu kämpfen, weil ich natürlich auch irgendwo immer Politik reingeschmuggelt habe, also dass ich eine Gesellschaftskritik dann auch drin hatte und gesagt habe, hier ist jemand aus der Unterschicht, der hat die und die Probleme, oder hier ist eine ganz große Kinderarmut in Schottland, das dann so als Thema noch untergejubelt. Das hat mir dann natürlich sehr viel größeren Spaß gemacht, dann solche Themen dann auch noch mit dabei zu haben. Es hieß dann aber sehr schnell immer wieder von Verlagsseite, dass ich doch nicht emotional genug schreibe, nicht die Themen von der Lebenswirklichkeit von Frauen abbilde. Gut, also es ist interessant, was manche Leute denken, was die Lebenswirklichkeit von Frauen sein soll, weil ich das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, war ich auch eine und ich fand, dass meine Lebenswirklichkeit eigentlich da in meinen Themen ganz gut abgebildet ist. Aber das war schon ein härterer Kampf, sich da wegzuschreiben und aus dieser Ecke dann doch rauszukommen oder gar nicht erst richtig in diese Ecke reinzukommen und auch wirklich meine Themen dann bei Verlagen durchzusetzen. Und deshalb gab es natürlich den einen oder anderen Verlagswechsel dann auch bei mir. Und also ich denke, besonders mit den letzten vier Büchern fühle ich mich dann auch am wohlsten, gerade was die Thematiken angeht. Und ja, wie gesagt, das sind halt die Sachen, die mich persönlich beschäftigen. Warum soll ich dann noch nicht drüber schreiben?
Ja, meine Mutter mag deine Bücher auch. Das finde ich ganz interessant, weil du bist wahrscheinlich die einzige Autorin, die ich mir mit meiner Mutter teile und wo wir denselben Geschmack haben. Und sie fragt mich dann, wenn ich da ein, zweimal im Jahr zu Besuch bin, ob du wieder ein neues Buch geschrieben hast und sie das wieder als Zweitleserin bekommen kann. Das will ich ihr dann erstmal in Paradise City dein neues Buch schenken. Das hat sie nämlich noch nicht gelesen.
Ich hoffe, auch das gefällt ihr.
Ja, da gehe ich davon aus. Was mich ein bisschen gewundert hat, zu Paradise City kommen wir gleich. Die ersten drei Bücher haben in London gespielt oder in England. Und dein neues Buch spielt zum ersten Mal nicht in London. Also am Anfang musste ich auch erstmal verstehen, warum London immer im Vordergrund steht, weil ich dachte, du wohnst irgendwo in Berlin und warum schreibt sie immer über andere Städte, aber du bist da auch teilweise aufgewachsen in England. Aber
studiert, ja.
War das dann so auch eine warum hast du dann die ersten drei Geschichten in London für ein deutsches Publikum stattfinden lassen? War das exotischer oder macht es viele Dinge einfacher?
Ja, du, die vier Bücher davor spielen ja dann auch in Schottland. Und ich habe dann zu der Zeit eben auch meine Zeit zwischen Schottland und Deutschland aufgeteilt. Es hatte einfach viel damit zu tun, dass ich mir die Geschichten, die ich erzählen wollte, nicht in Deutschland vorstellen konnte. Und um noch ein Stückchen weiter zurückzugehen, dass ich sie mir auch für den deutschen Buchmarkt so nicht vorstellen konnte, wenn der deutsche Buchmarkt verlangt, dass der Schauplatz Deutschland ist. Es gab nämlich zu der Zeit etwas, oder es wurde gerade so als Phänomen immer breiter bekannt, dieser sogenannte Regionalkrimi. Und das habe ich am Anfang nicht verstanden, was das soll, warum man das Regionalkrimi nennt, weil jeder Krimi spielt ja irgendwo, jedes Buch spielt irgendwo und deshalb sind das doch keine Regionalbücher. Bis dass man mir dann so mehr oder weniger erklärt hat, ja, das muss dann, da müssen dann alle Straßennamen stimmen und am besten sollte es vielleicht noch witzig sein. Das war die Zeit, in der man dann gedacht hat, es muss witzig sein, weil deutsche Kriminalliteratur funktioniert nur mit witzig und irgendwo auf dem Land. Das hat mich nachhaltig verstört, weil ich jetzt aus Großbritannien oder den USA oder Kanada oder sonst wo auch, also völlig andere Subgenres dann auch natürlich kennengelernt hatte und mich dann fragen musste, warum wollen die das jetzt so? Warum will angeblich der Markt das so? Aber wenn der Markt das so möchte, dann muss ich eben mir was anderes überlegen und dann muss ich eben mit meinem Schauplatz auswandern, damit ich auch die Geschichten erzählen kann, die ich gerne erzählen möchte. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich mir dann auch wirklich bestimmte Themen hier nicht so richtig vorstellen konnte. Also wenn es jetzt so um so eine Arm-Reich-Schere dann noch gehen soll, um richtig eklatante Klassenunterschiede, das ist etwas, das habe ich besonders während meiner Studienzeit dann auch kennengelernt, ne? Also in Großbritannien, dass da einfach sehr, sehr, sehr reiche Menschen ihre Kinder an bestimmte Universitäten schicken und drumherum leben Familien, die seit vielen Jahren und Jahrzehnten komplett arbeitslos sind. Und da hat dann auch der gleichaltrige Nachwuchs dann einfach keine Chance. Und das habe ich da sehr viel krasser kennengelernt und auch in einer ganz anderen Breite nochmal, als man das aus zum Glück aus Deutschland dann auch kennen könnte. Und deshalb habe ich da dann auch eher meine Themen gefunden. Und fühlte mich dann auch ganz wohl damit und auch London, als ich dann quasi von Schottland nach London übergesiedelt bin, fand ich dann auch eine spannende Stadt, weil die kenne ich noch, als ich ganz klein war und dann die Jahre dazwischen und wie sie sich dann so verändert hat und jetzt erkenne ich ganz viele Ecken überhaupt nicht mehr wieder und bin total enttäuscht und will natürlich, dass es wieder so ist wie früher und bei anderen Ecken denke ich so, wie toll es jetzt hier ist und sehe dann aber auch die Probleme, die das mit sich bringt und das wollte ich dann eben auch in meine Bücher einbauen, also es hat mir einfach auch Spaß gemacht und ich fühlte mich da sehr sehr nah und sehr zu Hause. Und jetzt haben mich die Briten so geärgert mit dem Brexit. Also die haben mich so geärgert, dass ich überhaupt keine Lust mehr habe, irgendwas da spielen zu lassen. Ich möchte nicht mehr über dieses Land, im Moment möchte ich einfach über dieses Land nicht schreiben, weil die haben Brexit, das möchte ich nicht. So, Punkt. Also musste ich mir was anderes überlegen und habe dann versucht, was kann ich mir jetzt in Deutschland vorstellen? Und da kam dann halt eben eine Frankfurt Zukunftsvision bei heraus.
Ja, das hat mich gewundert, warum Frankfurt? Also ich weiß, wo du herkommst, aber warum ist in deiner Zukunft Frankfurt unsere Hauptstadt und was ist mit Berlin passiert?
Naja, Frankfurt sollte ja schon mal Hauptstadt werden in den späten 40er Jahren und da hat sich dann aber Herr Adenauer sehr stark gemacht für Bonn. Und dann hatten wir eben Bonn als Hauptstadt, als Bundeshauptdorf, ne? Und ich bin ja auch in der Nähe von Frankfurt am Main groß geworden. Und das war natürlich auch als Stadt etwas, das ich auch so über die Jahrzehnte mitbekommen habe, auch wie sich das verändert. Aber jetzt, wo ich seit vielen Jahren dann auch meistens in Berlin meinen Lebensmittelpunkt habe, dann sehe ich natürlich auch, was funktioniert hier nicht. Viele Sachen, die hier nicht funktionieren und was hat das auch für historische Gründe, warum manche Sachen länger brauchen oder manche Sachen einfach noch nicht so rund laufen. Berlin ist als Stadt eben auch noch nicht so alt und es hat eine völlig andere Größe als Frankfurt und die Geografie ist eine andere und. Es gibt so viele Gründe. Und in Frankfurt dachte ich dann so, ja, da könnte es dann laufen. Der Flughafen ist dann schon da und auch mit dem Bahnhof klappt das da ein bisschen besser und da gibt es so viele Sachen, die jetzt schon ein bisschen besser laufen und es ist eh schon Finanzzentrum. Dann machen wir da doch mal die Hauptstadt hin und Berlin. Berlin ist dann eigentlich eine schöne Touristenkulisse. Also das ist so ein mega Disneyland. da kann man dann so buchen, in welches Jahrzehnt oder in welches Jahr man dann auch geht, so mit der Familie für ein, zwei Wochen und guckt sich das dann einfach mal so an, das ist dann alles schon vorbereitet und so. Und das fand ich irgendwie eine ganz schöne Idee. Ich dachte, das könnte passen so in 100 Jahren, dass man das dann so mit, sowas mit Berlin macht. Dass Berlin so wirklich so der Spaßfaktor im Leben ist.
Na, da hast du eigentlich schon die Frage, die ich jetzt hatte, beantwortet. Ich wollte nämlich wissen, in deinem neuen Buch Paradise City, wo Frankfurt unsere Hauptstadt geworden ist, es ist eine Dystopie, spielt in der Zukunft, aber es wird nicht so richtig klar, spielt das jetzt 20 Jahre in der Zukunft, 100 Jahre, du meintest gerade 100 Jahre oder ist es irgendwo dazwischen?
Ja, also ich dachte so 80 bis 100 Jahre ungefähr. Ich führe das nicht so ganz genau aus, aber ich gebe schon hier und da Hinweise. Also wenn man es genau liest und ein bisschen rumrechnet, kommt man dahin. Aber ich fand das eigentlich eher interessant, dass die Leserschaft dann hinterher so sagt, so, sag mal, das ist in 10 Jahren, oder? Und dann denke ich natürlich so, nee, dann können die Küsten noch nicht so weit überschwemmt sein. Aber ich finde es interessant, was Leute dann so für Assoziationen dann damit haben und sagen, das ist ganz nah und das ist doch vielleicht ganz weit weg. Diese Freude für mich, die habe ich mir dann schon erlaubt, da ohne da jetzt eine genaue Jahreszahl reinzuschreiben. Wie ich überhaupt insgesamt recht sparsam geblieben bin mit Andeutungen, weil ich selbst jetzt nicht so eine große Freundin von seitenlangen Beschreibungen bin. Das ist sicherlich auch mehrfach auch schon kritisiert worden, so nach dem Motto, ja, da hätte man ja auch ein bisschen mehr noch erzählen können. Aber ich denke dann immer so, na ja, 19. Jahrhundert, bis dahin, da hat man noch eine ganze Menge erklärt, weil da kannte man vieles noch nicht. Und jetzt kennen wir alles aus dem Fernsehen und wir können uns ganz viel vorstellen und wir brauchen manchmal wirklich nur so ein Schlagwort und dann entsteht schon eine ganze Bilderwelt im Kopf. Und also jedenfalls ist es bei mir so und dann habe ich das auch so in dem Stil geschrieben, wie ich es gerne habe, nämlich mit sehr sparsamen Hinweisen dann da auf bestimmte Sachen. Hat noch niemand jetzt so ganz deutlich gemerkt, das fand ich auch spannend. Ich habe die Hauptfigur eigentlich schwarz mir vorgestellt. Und ich habe dann noch Hinweise darauf. Also ich sage dann, oder ich schreibe dann schon auch, dass sie eine deutlich dunklere Hautfarbe hat als diese Person oder jene Person oder dass ihr Zwillingsbruder ganz, ganz bleich, ganz blass, ganz weiß ist und sie eben komplett nach ihrem Vater kommt mit allem drum und dran. Und dass sie auch als Vorbild die Sängerin von Skanke Nancy, was dann halt in meiner Welt dann natürlich eine uralte Band ist, die sie irgendwo ausgräbt und denkt so, Mensch, da sieht jetzt echt mal jemand aus, so wie ich gerne aussehen möchte, jetzt schneide ich mir die Haare ab. Und das sind alles so zarte Hinweise. Und natürlich funktioniert das auch, wenn sich die Leserschaft dann natürlich aufgrund des Namens oder aufgrund der eigenen Erfahrung, warum auch immer, die Figur als weiß vorstellt oder gar keine Hautfarbe jetzt konkret verankert hat oder jeweils die eigene, weil eben dann in meiner Zukunftsvision diese Sachen überhaupt keine Rolle dann auch mehr spielen. Also ich sehe es nämlich auch nicht ganz als Dystopie. Also schon in vielen Bereichen durchaus als eine kleine Utopie. Also bestimmte Dinge haben wir dann schon irgendwie aus der Welt geschafft. Ja, und das ist zum Beispiel auch die Diskussion über Hautfarben und über Herkunft. Das spielt dann wirklich keine Rolle mehr.
Dafür braucht die Deutsche Bahn in deiner Zukunft immer noch 2 Stunden, um von Frankfurt nach Berlin zu kommen.
Findest du das viel?
Oh, ich hatte gehofft, dass in 100 Jahren das vielleicht mal ein bisschen schneller gehen könnte.
Ja komm, 2 Stunden. Die hält ja auch manchmal. Also manchmal hält sie ja auch wirklich. Man kann ja immer so zwischendurch aussteigen. Ich fand 2 Stunden schon gut. Also noch kürzer habe ich mich nicht getraut.
Ja, vielleicht willst du mal, wir haben jetzt schon mehrfach über Paradise City gesprochen, bevor ich jetzt irgendwie mit Cliffhanger oder mit Enthüllung, worum es genau geht, irgendwie das erkläre, worum es geht. Du kannst das sicherlich kompetenter zusammenzufassen, ohne zu erklären, wie es ausgeht.
Erzähl du doch mal, das würde mich interessieren.
Also es gibt eine Zukunft und in dieser Zukunft hat man größtenteils Krankheiten besiegt. Das ist eine sehr cleane Zukunft, wo ja auch der Staat ziemlich viel Kontrolle ausübt, so eine Art Wahrheitsministerium existiert. Das heißt, es gibt, oder sagen wir mal, es gibt kaum verlässliche Informationen, es sei denn, oder beziehungsweise die Hauptprotagonisten haben so eine Agentur für investigativen Journalismus und arbeiten daran, Skandale aufzudecken, die sonst in einer Medienwelt nicht mehr existieren, nicht mehr dargestellt werden, weil alles eigentlich entweder mit Desinformationsmitteln bestückt ist, vollkommen vom Staat kontrolliert wird und eigentlich keine freie Medienwelt mehr existiert. Und trotzdem sind die Menschen irgendwie in ihrer Konsumwelt ganz glücklich, aber und vor allen Dingen, es geht ja um das Gesundheitssystem. Da gibt es ja offensichtlich viele gelöste Probleme zu sehen. Und jetzt, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch mehr erzählen kann, ohne Fehler, innerliche Fehler zu machen oder irgendwie aus Versehen zu erklären, wie es ausgeht.
Ich habe kein Wahrheitsministerium, das ist ja spannend. Wahrheitsministerium würde ich nicht sagen, aber es gibt schon so ein, es gibt natürlich schon so diese Vorstellung von der Regierung, zu sagen, bevor wir jetzt hier alles ausdiskutieren mit diesen Menschen, die da überall leben. Also wir wissen ja, was die Probleme sind. Wir kümmern uns darum. Da können die sich drauf verlassen. Da müssen wir das jetzt nicht auch noch öffentlich breittreten. Es ist eher so eine Haltung. Es ist von Anfang an erstmal vielleicht sogar gut gemeint. Aber also man will sich den Ärger möglichst vom Hals halten und sagt dann, ja, also dass da jetzt irgendwo ein Giftfass nochmal ausgelaufen ist, wir kümmern uns ja drum. Warum müssen wir das jetzt irgendwie groß da öffentlich machen? Das brauchen wir nicht. Wir erzählen irgendwas anderes, weshalb diese Gegend gesperrt ist. Das ist okay. Und da gibt es dann natürlich Leute, die sagen, nee, das mit dem unter den Teppich kehren finden wir jetzt nicht ganz so geil. Da habe ich natürlich schon ein bisschen das umgedreht, was jetzt die Leute meinen, wenn sie dann immer Lügenpresse plärren, weil die beziehen sich ja dann, also die Quellen, auf die sich die Lügenpresse-Rufenden ja beziehen, das sind ja keine zuverlässigen, seriösen Quellen, sondern einerseits glauben sie kein Wort, was im Öffentlich-Rechtlichen gesagt wird und sind da super mega kritisch und andererseits glauben sie dann von ihren eigenen, in Anführungszeichen, Quellen unbesehen alles. Und da dachte ich so, das könnte er haben, das drehe ich dann einfach mal um. Weil dann kommt nämlich natürlich eine Gegenbewegung, die dann sagt so, Moment, das auch wenn das jetzt schön klingt und ins Weltbild passt, das müssen wir uns jetzt leider nochmal genauer angucken. Genau, das zur Wahrheit. Ja.
Aber es ist eigentlich so, sagen wir mal, dieses Buch hat ja mehrere Ebenen. Auf der einen Seite, was wir jetzt gerade schon besprochen haben, kann man es als Plädoyer für investigativen Journalismus in Zeiten von Desinformation sehen?
Bin ich sehr dafür, ja.
Dann hast du natürlich noch den Aspekt, den viele Kommentatoren während Corona total spannend fanden, dass es um eine Gesundheitszukunft geht, wo, sagen wir mal, irgendwie auch durch staatliche Maßnahmen viele Erregerverläufe und so weiter unter Kontrolle gebracht worden sind, was natürlich zeitlich für dich glücklich, unglücklich war, dass das gerade so mit den ganzen Corona-Beschränkungen und den ganzen Debatten zusammenfiel.
Ja, also letzten Endes dann vielleicht sogar doch glücklich, aber ich habe echt Angst gehabt, als ich das, also ich hatte das Buch abgegeben, es war im Lektorat und dann kommt Corona und ich gucke dann eigentlich nur noch ganz groß und denke so, okay, das ist jetzt die eine Sache, die mein normales alltägliches Leben betrifft, aber mein Buch, will das denn dann überhaupt jemand lesen, weil dystopisch vielleicht dann schwere Kost unter dem Aspekt, wenn ich eine Welt beschreibe, die nach den ganzen Pandemien stattfindet. Also will dann überhaupt noch jemand das Wort Pandemie hören? Und da hatte ich dann aber insofern, sagen wir mal, Glück, weil es ja dann doch Publikum gefunden hat und das vermutlich eben, weil es deutlich nach irgendwelchen Pandemien spielt. Und da, also da dann zum Thema Gesundheitsaspekt, Ich denke mal, und das können wir jetzt vielleicht sogar auch live beobachten, ich denke mal, wenn natürlich die erste Pandemie in der eigenen Lebenszeit dann auch kommt, dann wird man ja dann auch schon mal ängstlich und schaut, was macht denn der Staat? Und ich glaube, die allermeisten Leute haben sich dann auch doch durchaus darüber gefreut, dass es hier bei uns im Land, in Deutschland, relativ glimpflich im Moment noch abläuft und dass da auf die Wissenschaft gehört wurde. Und natürlich hat man dafür dann auch Freiheitsrechte aufgegeben. So, wenn jetzt noch die nächste kommt und die nächste und noch eine und dann wirklich krass viele Menschen sterben, das ist ja das, was wir zum Glück jetzt hier alles noch gar nicht erleben. Aber ich hatte ja bei mir die Masern als pandemisches Virus dann drin. Ich hatte natürlich auch die Antibiotikaresistenzen da drin. Also ich lasse richtig, richtig, richtig viele Menschen dann in dieser Zeitspanne sterben. Und dadurch hätte ja eigentlich fast jede Person krass viele Verluste in der eigenen Familie und im eigenen Bekanntenkreis. Und das macht dann nochmal viel, viel mehr Angst. Das heißt, wenn du Angst hast, dann ist natürlich auch die Bereitschaft, jemandem zuzuhören, der oder die sagt, ich habe hier Lösungen, du musst dich einschränken und noch viel krasser einschränken, als wir das bisher je mussten. Aber dann hören deine Freunde und deine Familienmitglieder auf zu sterben und du hast auch ein besseres Leben. Ich glaube, dann, wenn man so viel dann auch über Generationen mitgemacht hat, dann ist dann so eine Bereitschaft dann noch eher da. Und deshalb habe ich da so eine Gesellschaft, die dann sagt, ist ja alles super. Also wir werden hier, also bevor jetzt wieder alle wie die Fliegen sterben, lassen wir mal schön immer Blutdruck messen und Blutbild nachgucken und machen da unsere Fitness jeden Tag und gehen in die Luft und essen nur noch gesunde Sachen. Das ist total super, weil dann kommen nicht mehr so viele Katastrophen, weil wir haben jetzt ein paar Jahrzehnte Katastrophen hinter uns. Das muss jetzt einfach nicht mehr sein. Und dann diese Bereitschaft, so viel aufzugeben. Und man kriegt ja auch so viel dafür. Wohnung, Essen, alles ist da, Luft ist sauber, Wasser ist sauber, super. Würde ich sofort einziehen.
Ist das nicht eigentlich dann schon Science-Fiction? Oder bist du da gefangen sozusagen in dem Logikdenken von Verlagen, dass das ein Thriller und Kriminalfall sein muss und Science-Fiction vielleicht auch aus kommerziellen Gründen nicht als Genre gewählt wird?
Ich weiß es nicht. Also es ist wahrscheinlich so ein Crossover. Ja, Science-Fiction, es ist nicht sehr viel Science dann auch drin. Also ich habe ja ganz behutsam die Science etwas weitergedreht, weil ich da auch denke, dass in Zeiten von Pandemien anderweitig geforscht wird. Also da ist man auf medizinischem Gebiet sehr viel weiter und dann ist der Rest jetzt noch nicht ganz so weit. Also ich deute ja hier und da ein paar Entwicklungen an, die noch nicht so weit sind, wie man sie gerne gehabt hätte, aber da ist dann halt immer mal was auf der Strecke geblieben. Also sehr viel kompliziertes Science ist da nicht drin. Ich denke, dass da sind nur Sachen drin, die man sich leicht selbst auch vorstellen kann. Es ist Near Future, ohne allzu near zu sein. Also wenn man Near Future nur mit 20, 30 Jahren definiert, dann ist es nicht mehr so ganz. Aber es ist, wie gesagt, es ist so ein Crossover. Und damit tun sich natürlich Verlage schwer, was sie dann vorne draufschreiben sollen. Selbst wenn nur Thriller draufsteht und es würde jetzt eher heute spielen, gibt es ja dann auch die Diskussion, es steht ja auch nur Thriller drauf, es gibt ja dann auch die Diskussion, ist das überhaupt einer? Weil wie hat der auszusehen? Wenn Krimi draufsteht, heißt das, das ist aber keine richtige Ermittlerfigur und das ist ja kein Whodunit. Also das ist immer ein Problem. Wenn nur Roman draufsteht, dann wird gejammert, dass es ja doch irgendwo Genre-Literatur ist und das ist doch keine echte Literatur. Die Unterscheidung haben wir ja auch, die ist ja auch ganz wichtig. Echte Literatur, Genre-Literatur, ja, Unterhaltung, Ernst. Ja, das ist, aber ich denke dann immer so, okay, dafür bin ich jetzt nicht ganz zuständig, dafür gibt es eine Marketingabteilung, dafür gibt es einen Verlag und einen Vertrieb. Dann sollen die sich darum kümmern, was sie jetzt da drauf schreiben, weil jetzt habe ich einen Verlag, der mich solche Sachen auch machen lässt, ohne mir zu sagen, wie Frauen und Männer lesen und wie das dann zu sein hat. Und das finde ich vor allen Dingen jetzt erstmal ganz großartig in meinem Leben.
Du bist jetzt bei Suhrkamp. Ja. Die sind in normalen Zeiten unsere Nachbarn beim Netzpolitikbüro.
Direkt Nachbarn oder in der Nähe Nachbarn?
Aus meinem Bürofenster in der Zeit vor den Ausgangsbeschränkungen bin ich noch ins Büro gefahren jeden Tag, guckte ich immer raus aus dem 5. Stock und sah das Rote Rathaus. Und irgendwann hat Suhrkamp 5 Häuser quasi weiter seinen neuen Bau hingesetzt und mir genau die Aussicht versperrt. Also wir gucken sozusagen drauf, das sind irgendwie 100 Meter, 200 Meter.
Ja, aber das ist doch ein schönes Gebäude.
Ja, mittlerweile schon so, ne?
Also ja gut, die Baustellen sind nie so schön, ja, aber es ist doch jetzt ein sehr schönes Gebäude. Und dann winke ich einfach rüber, wenn ich das nächste Mal da auf dem Dach stehe, ne? Die haben ja eine Dachterrasse.
Mal gucken, also wir sind ja im Moment, sind wir eine virtuelle Organisation geworden, weil wir warten jetzt mal ab, wann es mal einen Impfstoff gibt und so weiter, weil wir hatten auch enge Büros und da mit vielen Menschen zusammenzusitzen sozusagen, geht halt in normalen Zeiten, in Pandemiezeiten sind wir alle ein bisschen vorsichtiger geworden.
Ist ja auch richtig.
Ja, sitzen jetzt alle irgendwie mehr oder weniger zu Hause, bis auf diejenigen mit Kleinkindern oder zu kleinen Zuhause, die fahren dann ins Büro, aber das sind dann diejenigen mit, sich die kleine Fläche sozusagen aufteilen können, dass da genug Abstand besteht.
Ja, und für manche Leute war es ja eine Riesenumstellung, dieses von zu Hause arbeiten. Und andere finden das jetzt so toll, dass sie gar nicht mehr in ein Büro wollen. Das finde ich ja auch so interessant, was sich da so an Dynamiken jetzt rausgearbeitet hat. Ich bin ja froh, wenn ich in kein Büro muss. Und deshalb, also für mich war das jetzt nicht so die Umstellung, weil ich auch nicht jeden Tag ins Synchronstudio muss, sondern immer nur so projektweise. Und da waren dann die Synchronstudios natürlich 4 Wochen lang zu, weil umgebaut wurde. Und ich war dann halt zu Hause. Gut, dann habe ich halt irgendwas übersetzt oder irgendwas geschrieben oder so. Das habe ich gar nicht gemerkt. Ich finde die Ruhe herrlich. Jetzt nannte mich jemand Corona-Romantikerin, nur weil ich diese Ruhe so herrlich fand. Ich fand das toll.
Hat das nicht Auswirkungen auf, sagen wir mal, das Erscheinen deines Buches gehabt, dass auf einmal keine Lesetouren mehr möglich sind? Und
ja, das war das war dann schon sehr spannend zu sehen, welche Veranstalter, Organisationen dann gesagt haben, wir warten jetzt erstmal ab und lassen die Veranstaltung so stehen, und andere, die dann immer so ein bisschen geschoben haben. Kommen wir mal im September oder vielleicht November, also da wurden noch nicht mal die Sätze so richtig beendet, weil man nicht so genau wusste, wohin man jetzt schieben kann, darf, will. Und andere, die haben dann gleich gesagt, gucken wir mal, Sommer 21 oder 22, wir schauen einfach. Das ist schon dann auch sehr, ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt ab September stehen bei mir Lesungen auf dem Programm und ich weiß nicht, ob die stattfinden. Wir gucken einfach, finde es spannend.
Hast du dir jetzt dann die Zeit nutzen können, um dir neue Buchprojekte ausdenken zu können? Oder wie kommst du eigentlich auf die Ideen für ein neues Buch?
Nein, ich habe mir jetzt nichts Neues ausgedacht, weil ich ja noch immer mal an anderen Sachen arbeite. Im Moment übersetze ich halt auch sehr viel. Und wie komme ich auf Ideen? Ich lese viele Sach- und Fachbücher zu Themen, die mich interessieren. Und ich schaue ständig Nachrichten und gucke da, was mich interessiert. Und irgendwann merke ich, dass mich ein bestimmtes Thema nicht so richtig loslässt. Und dann, wenn dann mal jemand vom Verlag oder wenn dann meine Agentur fragt, so, willst du nicht mal wieder ein Buch schreiben? Dann muss ich mich eine Woche einschließen und gucken, was sich dann so von den ganzen Gedanken so absetzt und dann auch länger bleibt und wo ich dann auch drauf anspringe und sage, oh ja, damit möchte ich mich jetzt wirklich die nächsten Wochen und Monate, vielleicht sogar Jahre beschäftigen. Also tatsächlich jetzt so, was die groben Richtungen angeht. Und ansonsten ist natürlich dann viel Handwerk dabei, dass man dann ausarbeiten muss, welche Figuren will ich dann in diesem Kontext erzählen? Und manchmal sind die Figuren auch zuerst da. Ja, und dann schreibt man ein Exposé, damit der Verlag was in der Hand hat. Und das liest sich dann auch meistens ganz toll. Und dann schreibt man irgendwann das Buch und das wird dann ganz anders als das Exposé. Und wenn man Glück hat, stimmen noch so ungefähr Anfang und Ende und vielleicht noch ein paar Namen und so möglicherweise noch so eine Grundstruktur. Also wenn man Glück hat, aber meistens ist es nicht unbedingt das, was ich im Exposé geschrieben habe. Es hat eine gewisse Verwandtschaft, aber ja, es entwickelt sich dann halt immer so, ja, beim Schreiben.
Ja, du hast ja auch noch die andere Perspektive. Du hast Kulturbooks mitgegründet, ein Verlag, der zuerst sich eher auf Netzpublikation.
Ja, reiner Digitalverlag war das am Anfang, genau.
Und mittlerweile auch Bücher rausbringt. Hilft dir diese Erfahrung sozusagen, dass du die unterschiedlichen Perspektiven einnehmen kannst, einerseits als Schriftstellerin gegenüber einem normalen Verlag und dann deine eigene quasi Produzenten-Verleger-Rolle gegenüber anderen Schriftstellerinnen?
Ich glaube, die vielen Jahre, die ich da schon geschrieben hatte und wo ich dann sämtlichen Leuten in den einzelnen Verlagen immer auf den Keks gegangen bin, weil ich immer alles genau wissen wollte. Also wer ist wofür zuständig und warum ist das so und warum sind die Abläufe wie? Das hat, glaube ich, sehr viel dafür gebracht, wenn man dann einen eigenen Verlag gründet, weil dann weiß man viele Sachen einfach schon, natürlich noch längst nicht alles. Und da bin ich aber in einem ganz anderen Segment dann unterwegs, also mit den Sachen, die wir da selber jetzt übersetzen und vertreiben und halt eben verlegen. Weil das eher kleinere Auflagen sind, weil das keine Genre-Literatur ist, da die AutorInnen aus der ganzen Welt kommen. Es ist hauptsächlich übersetzte Literatur. Und da ist es jetzt nicht so einfach zu sagen, okay, guck mal, hier ist ein Genre und da ist eine Leserschaft für das bestimmte Genre. Da kann man das dann einsortieren, sondern es ist halt wirklich in diesem sehr, sehr wild umkämpften, nicht ganz leicht einzuordnenden Markt der Fiktion, der Belletristik, der Literatur, wie auch immer du das nennen willst. Und da müssen wir dann wirklich ganz vorne anfangen, um diese Personen mit ihren großartigen Geschichten dann in Deutschland, in der deutschen Sprache dann auch bekannt zu machen. Und da fängt man ja dann wirklich nochmal ganz woanders an, als wenn man dann sagt, so hier ist ein eingeführtes Genre mit einem eingeführten Autorinnennamen und da kann man schon mal auf etwas aufbauen. Können wir so meistens gar nicht und das ist eben dann auch das Interessante und das Spannende und also auch die Freiheiten, die wir dann damit haben. Und das machen wir jetzt sehr langsam seit ein paar Jahren, das aufzubauen. Im Moment noch so zwei Titel pro Halbjahr. Ab nächstem Jahr hatten wir eigentlich dann drei vor. Jetzt müssen wir wegen Corona und den ganzen Verschiebungen halt eben gucken, wie das möglich ist. Aber das ist so da steigern wir uns dann langsam, ganz behutsam. Da lassen wir uns auch die Zeit.
Und ist das eher so eine Art Hobby, Berufung oder Motivation, schön tolle Schriftstellerinnen quasi den deutschen Markt bekannt zu machen?
Es ist natürlich eine Leidenschaft, sonst könnte man das nicht machen. Oder sonst, also wenn du Geld auf dem Buchmarkt verdienen willst, dann musst du was völlig anderes rausbringen. Das haben wir ja auch gemerkt, dass wir noch ein reiner Digitalverlag waren. Also wenn wir jetzt monstermäßig hätten Kohle verdienen wollen, hätten wir eher so in die Erotikabteilung gehen müssen. Und das war jetzt nichts unbedingt, was uns beiden so lag. Also das lesen wir privat jetzt nicht und sind wir da nicht so die großen Fans von. Wir wollten einfach wirklich das machen, was uns Spaß macht. Und da ist es natürlich dann ein bisschen mehr Arbeit, da die entsprechenden Vertriebswege auch auszufüllen und an die Leserschaft ranzukommen. Aber wir machen das tatsächlich so langsam, in kleinen Schritten, dass wir eben immer noch weiter unsere Jobs machen können und beziehungsweise auch eben müssen, dass sich der Verlag definitiv selbst auch trägt, dass wir alle Personen bezahlen können, die für uns arbeiten und dass wir dann ganz langsam anfangen, uns dann auch selbst Geld auszuzahlen. Also das wussten wir, dass das natürlich ein paar Jahre dauert. Wir wollten aber kein Fremdgeld drin haben. Wir wollten uns auch nirgendwo anschließen. Und ja, entsprechend, wenn uns keiner eine Million einfach vor die Tür legt und ganz schnell wieder wegrennt, dann dauert sowas dann halt ein bisschen. Aber es ist tatsächlich bei uns beiden die so pathetisch das klingen mag, die Liebe zur Literatur, die uns da dann doch hingetrieben hat.
Und wie kommt ihr dann zu euren Autorinnen? Also besonders gut hat mir von Amanda Lico, Ministerium für öffentliche Erregung, gefallen. Das war so eine asiatische Perspektive. Ich glaube, so, es spielt in Singapur.
Singapur, genau, ja.
Also eine vollkommene Welt, die mir sonst irgendwie, ja, mich sonst nicht erreicht hätte. Aber wie kommt man dann an jemanden wie Amanda Lico?
Das war zum Beispiel eine Empfehlung. Es gibt einen Verein in Deutschland, der heißt Litprom. Und die kümmern sich um das Bekanntmachen von Literaturen aus dem asiatischen Raum, aus Afrika, aus Lateinamerika, aus der arabischen Welt und so weiter. Also was sonst nicht so groß den Platz hat im deutschsprachigen Büchermarkt. Und die lesen da eben ganz viel und gucken ganz viel und sprechen dann nochmal Verlage an und sagen, hier wäre das nicht was für euch. Das klingt total spannend und es könnte doch auch euch interessieren. Und da gibt es auch bestimmt eine Fördermöglichkeit für die Übersetzung. Und also die sehen sich da auch irgendwo als Literaturvermittlung. Und von denen hatte uns dann jemand angesprochen und gesagt, hier ist eine ganz tolle junge Autorin aus Singapur. Bitte schaut euch die mal an, das könnte wirklich, das ist so crazy, das könnte zu euch passen. Und das war ja dann noch total richtig. Wir waren sofort verliebt in den Text. Dann haben wir die Autorin kennengelernt, waren sofort verliebt in die Autorin. Wir machen jetzt ihren riesigen, riesigen, super dicken ersten Roman. Der steht hier, den muss ich auch noch übersetzen. Ich habe ein bisschen Angst davor. Aber so kommt dann sowas zum Beispiel zustande. Ansonsten sprechen wir die internationalen Literaturagenturen an und sagen, habt ihr was für uns? Ungefähr das und das ist das, was uns interessiert. Und wir gucken auf Bestenlisten, auf Nominierungslisten von internationalen Literaturpreisen und schauen, wer tummelt sich da, lesen da dann rein und haben zum Glück einen nahezu deckungsgleichen Geschmack. Also wenn Jan irgendwas gut findet, dann ist es zu 90% doch so, dass ich das gut finde und umgekehrt. Und wir streiten uns da relativ wenig. Und wenn dann eher so im Spaß. Ich motze dann manchmal rum, wenn er was von mir nicht so gut findet, was ich dann super finde und umgekehrt dann auch. Aber dann wissen wir dann auch, wann wir die andere Person jeweils überzeugen können und wann nicht und dann ist doch wieder gut. Also das finde ich sehr, sehr angenehm in der Zusammenarbeit auch. Und so suchen wir uns dann tatsächlich die Titel und ein paar Mal haben wir natürlich auch beim Bieten gegen große Verlage verloren. Das ist klar. Dann hatten wir ein bisschen schlechte Laune. Haben uns zwar dann immer für die Autorin dann noch gefreut. Aber auch das ist noch was, wo wir natürlich wachsen müssen, damit wir dann eines Tages mehr Geld haben, um dann auch gegen größere Verlage mitbieten zu können. Wenn die natürlich dann irgendwie 30.000, 50.000, 100.000 auf den Tisch legen, dann sind wir dann schon lange raus, das ist ja klar. Ja, und so suchen wir uns die Leute zusammen, die wir gut finden.
Ihr seid ja am Anfang als Digitalverlag gestartet, zu einer Zeit, wo wahrscheinlich alle dachten, naja, das mit den gedruckten Büchern ist jetzt mal vorbei, jetzt gibt es E-Books. So ein paar Jahre später kaufen wir alle immer noch Bücher und ihr habt auch Bücher. Wie ist denn da deine Erfahrung mit E-Books als Trägermedium?
Also das, wer digital liest, und zwar ausschließlich oder in erster Linie digital liest, das sind viel Leserinnen. Ne, weil die dann auch sagen, wo soll ich das ganze Zeug hinstellen und wenn ich unterwegs bin, dann möchte ich mir dann noch was dazu kaufen oder es ist einfach günstiger und ich lese 3 Romane die Woche und dann gibt es natürlich in diesem Self-Publishing, gerade im Self-Publishing-Bereich dann auch deutlich günstigere Alternativen, was man da lesen kann und das lohnt sich dann auch, wenn man da 3 Bücher die Woche kauft, dass man da ein bisschen was sparen kann. Es hat sich gezeigt, dass bestimmte Genres im Digitalen besser laufen. Ich sag mal, je mehr Liebe und Erotik, desto mehr digital. Es hat natürlich sicherlich auch was damit zu tun, wenn man in der U-Bahn sitzt, möchte man bestimmte Titel nicht zeigen und hat keine Lust, das Buch irgendwie einzuschlagen, weil man sich keine blöden Kommentare anhören will. Je literarischer die Sachen sind, desto buchaffiner, also totholzaffiner ist dann auch das Publikum. Das Da hast du eine Leserschaft, die tatsächlich noch das, habe ich ja auch, ich gucke gerade drauf, ich habe das Bücherregal und ich kann mich von einigen Sachen, obwohl ich sie 30 Jahre nicht in der Hand hatte, nicht trennen, da ist man dann melancholisch und man möchte den Buchrücken immer sehen. Die legen Wert auf eine schöne Buchgestaltung, die wollen das vielleicht verschenken, verschenken ist auch ein ganz wichtiger Aspekt bei Büchern. Was Digitales verschenken ist natürlich dann vielen zu unemotional, zu unsinnlich. Ja, auch Lesen hat dann offenbar auch viel mit Sinnlichkeit zu tun, wenn man halt eben so ein Buch als Gegenstand in der Hand hält. Ich persönlich lese sehr gerne digital und erkläre dann aber auch den Leuten immer, dass sich ihr Bücherregal nicht sofort in Schutt und Asche zerlegt, wenn man das erste E-Book gekauft hat. Ganz im Gegenteil, es bleibt stehen und man kann beides durchaus im Leben haben. Aber so die Anfangsvorträge und die Anfangsunterhaltungen, die ich 2013, 14, 15 geführt habe, die hatten wirklich immer viel damit zu tun, dass Leute dann sagten, ja, aber ich liebe doch Bücher, ja, da müssen Sie doch nicht drauf verzichten. Ja, aber trotzdem, wenn man sowas digital ist, Sie müssen nicht auf Ihr Buch verzichten. Sie können doch beides haben. Ja, geht das denn, beides zu haben? Es ist ein bisschen interessant dann doch schon gewesen. Einfach, es ist praktisch mit dem Digitalen, aber es hätte sich ja jetzt während der Pandemie, als die alle Buchhandlungen dann geschlossen waren, außer hier in Berlin bei uns und in Sachsen-Anhalt, da hätte sich ja dann das auch zeigen können, die Menschen kaufen plötzlich mehr E-Books und schaffen sich E-Reader an, obwohl sie vorher noch keine hatten. Aber das ist in dem Ausmaß, wie es hätte sein können, nicht passiert. Man hat dann lieber die kleine Buchhandlung nebenan unterstützt und hat dort echte Bücher gekauft, was auch völlig super ist. Man kann sie zwar auch mit E-Books unterstützen, aber halt nicht so gut. Und da ist die Leserschaft dann doch irgendwo noch sehr an diesen Gegenstand als emotionale, als Erinnerungsstück dann auch noch gebunden. Und das meine ich jetzt auch kein Stück abwertend. Wie gesagt, ich kann es ja auch sehr gut verstehen. Ich gehöre zum Teil auch dazu, aber man sieht ja an mir, ich kann auch durchaus, ich habe durchaus die Begeisterung zum digitalen Lesen, weil ich dann auch nicht einsehe, riesige Papiermengen mit mir rumzuschleppen. Und weil ich natürlich auch die Freiheit haben will, dann zu sagen, nee, jetzt lese ich was anderes und dann stehst du da und hast es nicht dabei. Aber digital hast du dann alles dabei und das ist halt super. Ja, wie gesagt, es hat sich nicht so durchgesetzt, wie man damals gehofft bzw. befürchtet hatte.
Ja, ich sehe es an mir. Ich liebe Bücher. Ich lese sie liebend gern digital. Ich kaufe mir aber nur in den seltensten Fällen digitale E-Books, wenn sie sonst irgendwie gedruckt viel zu teuer wären. Und die, vor allem in den USA kann man dann irgendwie günstigere E-Books kaufen. In Deutschland kosten sie fast dasselbe, aber man kann sie nicht ins Regal stellen. Man kann sie nicht irgendwie weiter verleihen. Mir fehlt dieses haptische, sinnliche, so dass ich mein Bücherregal sehr gerne anschaue, weil es mich einfach beruhigt. Und das vermisse ich bei so E-Books. Andererseits ist es natürlich viel einfacher, wenn man in den Urlaub fährt und man hat irgendwie 30 Bücher auf dem E-Book-Reader dabei. Es sei denn, jemand setzt sich dann da drauf. Ist mir auch schon mal passiert. Dann bist du halt irgendwie in einem anderen Land und denkst dir, kannst die ganze Zeit durchlesen und hast keine Bücher mehr dabei.
Naja, auf dem Handy hat man ja dann vielleicht noch die App und dann liest man es halt auf dem Smartphone. Aber ja, also ich hatte immer so versucht dann, also wir waren ja auch zu sehr vielen Vorträgen dann eingeladen, ich hatte versucht so die Vor- und Nachteile von beidem irgendwie zu vermitteln, aber bin dann doch meistens auf, also wie gesagt, gerade so eine sehr literaturaffine Leserschaft, die so, nee, dann doch lieber das Buch, ich gucke ja schon den ganzen Tag auf dem Bildschirm, nein, das ist anders als ein Bildschirm, also ja, und ich führe diese Gespräche teilweise heute noch. Also das hat sich offensichtlich nicht so richtig rumgesprochen. Was schade ist. Es hätten schöne Projekte, viel mehr schöne Projekte dann auch im Digitalen entstehen können. Aber gut, kommt vielleicht eines Tages wieder.
Ja. Ja, du engagierst dich auch noch vielfältig. Verlage gegen rechts finde ich da am spannendsten. Das ist eine Initiative, die du mit aufgebaut oder entwickelt hast. Kannst du mal erklären, was ist eigentlich die Geschichte oder was ist der Sinn und Zweck, auch wenn er sich aus dem Namen ein bisschen schon zeigt?
Verlage gegen Rechts ist entstanden in einer Zeit, in der es noch Buchmessen gab. Muss man ja dazu sagen. Ich weiß gar nicht, wann es wieder richtige Buchmessen in der Form gibt. Auf den Buchmessen ist man ja immer mit vielen Kolleginnen und Kollegen dann auch so in einer Reihe mit den ganzen Ständen. Und oft versuchen das ja auch die Messeveranstalter dann so zu machen, dass man mit ähnlichen Verlagen dann auch so zusammen ist, sodass das dann auch Zuschauer, das sind einfach die Besucherschaft, kommen kann und so ungefähr weiß, da ist das, das sind die Comics, das sind die Kinderbücher, da sind Medizinbücher oder so. Und während wir unabhängigen Verlage, die auch alle so, ich will jetzt nicht sagen, alle sind da so links, aber auf jeden Fall sind sie gar nicht rechts, während wir dann so in unserem Gang waren, fiel uns auf, dass sehr viele Personen mit Kompakttaschen herumliefen, weil nämlich auf unserer Ebene ein großer Kompaktstand dann auch war. Es war ein riesiger Stand. Also dieser Stand an sich war schon fast eine Kampfansage. Die waren dann wirklich wie so eine kleine Burg, standen sie da und hatten dann schwarz gekleidete Menschen außen, um die dann Security gemacht haben. Und haben eigentlich jeder Person, die vorbeigegangen ist, und so ein riesiges Goodie-Paket dann mitgegeben, dass eigentlich fast alle da mit ihren Kompakttaschen rumgelaufen sind. Und die hatten natürlich auch sehr provokante Poster aufgehängt, und nun sind die Bücher ja, die Magazine dann auch sehr provokant, und es gab dann auch ein paar Veranstaltungen, die sehr rechtslastig, rechtsextrem, wie will man es nennen, waren. So dass sich dann einige von uns dann versammelt hatten und gesagt haben, eigentlich müssen wir da einen deutlichen Gegenpol dann auch dazu stellen. Und wir haben dann einen stillen Protest vorm Stand gemacht. Das bringt natürlich dann leider überhaupt nicht so viel. Wir haben dann versucht, dann auch öfter da was zu machen oder dann die eigenen Bücher auch mal hochgehalten. Und das ist natürlich, haben wir dann noch gemerkt, das ist natürlich genau das, worauf die bei Kompakt und so weiter dann auch gewartet haben. Und dann dachten wir jetzt, also wir müssen irgendwas tun, und das kann nicht dabei bleiben, dass wir uns den ganzen Tag während der Messe, also in Leipzig auf der Messe, dann über die aufregen. Da haben wir nichts davon, da hat sonst niemand was davon. Wir müssen etwas tun. Und so entstand dann auch bei einer kleinen Protestaktion hatte dann jemand auch so ein Schild hochgehalten, wo dann einfach drauf stand, Verlage gegen rechts. Also wir sind die Verlage gegen rechts. Und das haben wir dann als Namen dann auch tatsächlich aufgenommen und gesagt, also lasst uns einfach zusammentun, mal gucken, wer noch alles mit dazustoßen möchte. Und es kamen dann noch immer mehr Menschen dazu, also auch Leute, die gesagt haben, wir sind zwar kein Verlag, aber wir arbeiten in der Buchbranche, dürfen wir das bitte auch unterschreiben und mitmachen. Es wurde dann, es sind dann doch sehr viele zusammengekommen, einige hundert, die gesagt haben, lasst uns da engagieren. Und was wir dann auf die Beine gestellt hatten, war ein sehr umfangreiches und sehr, sehr schönes Programm, jetzt mehrmals schon, einfach mit Themen, die wir da gegensetzen wollen. Also dass wir dann gesagt haben, so jetzt der Kulturbereich, der hat ja noch dies, das, jenes zu bieten. Wir dürfen da nicht bestimmte Kampfbegriffe zulassen, beziehungsweise müssen wir uns diese Begriffe nochmal genauer anschauen, bevor die dann von den Rechten so arg besetzt werden oder dass die bestimmte Begriffe dann noch ummünzen. Wir haben uns angeschaut, wie ist überhaupt die Sprache, die da verwendet wird. Wir haben eine Veranstaltung gemacht zum Thema, was hat eigentlich Antifeminismus mit Rechtsextremismus zu tun? Oder wie sieht es aus mit der Erinnerungskultur in Deutschland? Mit LGBTIQ-Rechten, was ja dann auch so ein Thema ist, da weiß man sehr genau, was ist die Haltung von Rechtsaußen dazu? Wir holen nicht die auf die Bühne, weil deren Haltung ist bekannt, sondern wir sprechen einfach darüber, wie wichtig ist es, dass es solche Rechte überhaupt gibt, dass solche Rechte extra behandelt werden, dass die extra zum Gesprächsthema gemacht werden. Also wir haben einfach Themen in den Mittelpunkt gestellt und auch Themen wie zum Beispiel, wie berichtet man über Rechte, wie schreibt man über die, also wie soll so ein Sachbuch aussehen? Im Prinzip ist das ja dann auch ein Metathema. Wie ziehen wir überhaupt unsere Veranstaltung auf, weil sollen die auf die Bühne kommen? Sollen wir denen Platz geben? Nein, das wollten wir nicht. Und dafür sind wir im ersten Jahr, 2017, 2018 sehr kritisiert worden, weil es hieß, ihr müsst die doch auf die Bühne holen, die wollen doch bestimmt auch mitreden. Und ich musste mich dann ungefähr in jeder Radiosendung rechtfertigen, warum wir die nicht auf die Bühne holen. Aber dass sie gerne im Publikum sitzen können, gerne mitdiskutieren können, aber wir geben ihnen keinen Raum für die eigene Propaganda. Das ist ja ein Unterschied. Würden sie diskutieren, wären sie gesprächsbereit. Also ich sehe ja dann auch so eine Podiumsdiskussion dann vielleicht auch als Austausch. Ne? Man spricht miteinander und kommt dann vielleicht doch zu überraschenden Ergebnissen. Oder ja, aber ich gebe da sicherlich keinen Raum für rechtsextreme Hetze. Und das war 2018 noch sehr schwierig zu vermitteln. 2019 sah es dann schon ein bisschen anders aus. Und 2020 hätte es stattgefunden, hätte uns dann wahrscheinlich niemand mehr danach gefragt, warum wir diese Akteure, die entsprechenden Verlage, die entsprechenden VerlegerInnen oder AutorInnen, warum wir die nicht auf die Bühne holen. Das wäre überhaupt kein Thema mehr gewesen, weil es da dann eigentlich auch klar war. Weil jetzt natürlich auch bei jeder Talkshow gesagt wird, seid ihr noch ganz dicht, so viel Raum, so viel Sendezeit diesen Ansichten dazu überlassen. Die Probleme liegen eigentlich ganz woanders. Die brauchen nicht noch mehr Propaganda. So, und so haben wir dann unsere Programme dann entsprechend ausgerichtet. Die hatten wahnsinnig viel Zulauf, was uns sehr gefreut hat, was die Messe auch sehr gefreut hat. Wir haben da unseren Schwerpunkt auf der Leipziger Buchmesse. Frankfurt ist dann ja wieder internationaler und hat dann auch inhaltlich, hat da einfach andere Schwerpunkte. Ja, und dann mussten wir, obwohl wir jetzt auch wieder so ein tolles Programm gehabt hätten, natürlich dieses Jahr konnten wir das dann nicht so richtig durchziehen. Da hoffen wir dann drauf, dass es 2025 oder 2030 oder 40
in Frankfurt Hauptstadt geworden ist.
Mal gucken. Ja, aber das ist natürlich so das, was wir da machen. Es war hart am Anfang. Ich denke, auch da wäre der Umgang jetzt ein anderer, also wenn wir natürlich bestimmte E-Mails von bestimmten Akteuren oder anonym bekommen haben und dann auch teilweise uns wirklich ein bisschen gefürchtet haben, das dann so durchzuziehen. Also der Ton wurde natürlich dann etwas rau von rechts außen. Das fanden wir natürlich nicht so wirklich lustig und du konntest damit nicht zur Polizei gehen, wenn du dir Hilfe erhofft hast. Du hast keine bekommen. Wie gesagt, vielleicht würde das jetzt anders aussehen, aber das war natürlich auch etwas, das hat uns sehr, sehr viele Nerven gekostet. Wir hatten, glaube ich, alle, die wir da so hauptsächlich dran gearbeitet haben, an der ersten Veranstaltungsreihe. Wir hatten danach, glaube ich, so ein, zwei Monate so ein komplett Burnout, wo gar nichts mehr ging, weil das einfach auch eine psychische Belastung, eine sehr starke psychische Belastung ist. Also jedes Mal, wenn ich dann im Radio zu dem Thema interviewt worden bin, schon im Vorfeld hatte ich danach natürlich die Mailbox voll mit irgendwelchen Beschimpfungen und das war nicht schön. Oder dann rief mich eine Bekannte an und sagte, du weißt schon, dass dein Bild in einem dieser Foren, in diesen rechten Foren, da ist mit dem Aufruf, man möge sich doch mal um dich kümmern, in Anführungszeichen. Und da stand dann die Verlagsadresse daneben. Also da hatte ich dann zumindest, was das anging, Glück. Aber es ist dann schon, also ehrlich gesagt, mein erster Gang in dem Moment war dann ins Badezimmer, wo ich mir dann das Essen nochmal habe durch den Kopf gehen lassen. Weil es macht natürlich was mit einem. Also es greift richtig auch körperlich an. Und das war wirklich keine schöne Zeit. Und jetzt fühlen wir uns dabei deutlich besser und sicherer und auch was die Unterstützung angeht. Und jetzt haben wir es auch schon ein paar Mal durchgezogen und sehen auch, dass die Messe da sehr, sehr gut reagiert und auf unserer Seite dann noch ist und nicht zulässt, dass etwas passiert. Und das macht es eigentlich dann jetzt sehr schön, also dass da bei unserer Arbeit dann auch was bei rauskommt. Bei dieser ehrenamtlichen, unbezahlten Arbeit, bei der Aktivistinnenarbeit.
Bekommt ihr da eigentlich Unterstützung aus der ganzen Buchbranche?
Nein.
Oder ist das nur so ein Indie-Ding?
Es ist ein Indie-Ding. Es ist ein ganz klares Indie-Ding. Also natürlich haben wir hier und da auch mal bei den größeren Verlagen nachgefragt, bei MitarbeiterInnen von den Verlagen, die das dann auch intern mal in größerer Runde vorstellen wollten. Und es hieß dann eigentlich, also wenn wir überhaupt Antworten bekommen haben, dann war da auch mal so was Schwammiges dabei wie, Naja, man weiß doch, wofür unser Verlag seit Jahrzehnten steht. Und deshalb werden wir uns da jetzt nicht so... Wir stehen für uns. Da müssen wir das nicht noch extra dazu sagen. Natürlich finden wir das alles doof, was von rechts außen kommt. Aber das muss man doch nicht extra sagen. Das fand ich so ein bisschen... Doch, muss man extra sagen. Ich finde, man muss es extra sagen. Also, wenn ich dahinter die Angst spüre, bestimmte Käuferschichten zu verlieren, und da stelle ich jetzt einfach mal, das hat natürlich niemand so gesagt, aber kenne ich auch aus der Musikbranche, oh, besser mal nicht politisch äußern, oder kenne ich auch von einigen KollegInnen, die dann sagen, nee, über Politik poste ich gar nichts, du bist ja verrückt, dass du dein Facebook dafür nimmst, ständig über politische Themen da, du musst deine Bücher irgendwie groß anpreisen, und ich denke dann so, nee, gibt Wichtigeres. Ne, also das ist natürlich dann auch so eine Einstellungssache, was einem persönlich dann wichtiger ist. Und das ist tatsächlich bis heute eine reine Indie-Veranstaltung. Und wir haben das mit Crowdfunding finanziert und ja, strampeln uns da durch. Muss ja.
Ich finde das auf jeden Fall super Engagement und
Ach wirklich? Findest du das? Ja. Sehr überraschend, das von dir zu
Auch wenn ich es nicht mehr zu einer Buchmesse geschafft habe in den letzten Jahren und auch darüber ganz glücklich war. Aber
Ich meine, du weißt ja selber, wie es ist, wenn man sich da irgendwie für Dinge engagiert, und dann denkt man, das ist doch eigentlich wäre es doch offensichtlich, dass sich noch hier jemand und dort jemand dann auch irgendwie mit beteiligt, und plötzlich rudern diese Leute zurück und du denkst dir so, ey, was... Wieso rudert ihr zurück? Was soll das? Ich dachte, wir sind uns einig. Wenn es aber dann plötzlich darum geht, Farbe zu bekennen, Flagge zu zeigen, wie soll ich es ausdrücken, dann sind die weg. So, ach, nee, heute mal nicht. Ja, müsstest du auch kennen, ne?
Ja, manchmal. Aber wenn man jetzt nochmal rückblickend oder sagen wir deine letzten vier Bücher anschaut, Schwarzblende, Brixton Hill, Lieferantin, Paradise City, was ist denn das Netzpolitischste? Buch. Das fällt mir jetzt, sagen wir mal, ich hätte jetzt Schwierigkeiten zu sagen, weil mindestens drei von den vieren aus unterschiedlichen Gründen netzpolitisch.
Ja. Vielleicht Brixton Hill?
Das ist ja eher, sagen wir mal, Grund- und Freiheitsrechte, weniger das Digitale im Vordergrund.
Bei Brixton Hill findest du weniger das Digitale im Vordergrund, oder was?
Oder vielleicht verwechsel ich das
gerade. Naja, Brixton Hill hat ja, da geht es ja um Hacking und Cracking und...
Ach stimmt, dann habe ich das gerade mit Schwarzblende verwechselt.
Ja, also Schwarzblende ist ja da, glaube ich, da ging es mir ja eher um das Phänomen, dass du live bei diesen Anschlägen da mittlerweile dabei bist. Also nicht erst, wenn es in die Nachrichten gekommen ist, sondern... Es wird sofort gefilmt, also über Smartphones übertragen, und auch der Attentäter filmt dann gleich mal mit und streamt es dann, und du kannst sofort zugucken. Das,
das war 5 Jahre vor Halle.
War einige Jahre vor Halle, aber das war nach dem echten Fall, wo dann wirklich so zwei Männer durch London gelaufen sind und einen jungen Mann hingerichtet haben mit der Machete, und das dann auch sofort schon im Internet zu sehen war, bevor das wirklich in den Nachrichten war, weil man sich da in den Nachrichten natürlich dann erstmal auch zurückhalten muss und gucken muss, was will die Polizei, dass wir dann halt eben rausgeben. Und jetzt geht man auch sicherlich anders mit diesen Bildern, auch persönlich selbst mit den Bildern um, aber da saß ich dann natürlich auch völlig fassungslos davor und habe mir das angeguckt. Aber netzpolitisch ist sicherlich eher Brixton Hill. Das muss ich jetzt erklären, warum das so ist, oder?
Ja, mal ganz kurz.
Oh, verdammt. Kann ich nicht gleich das Ende verraten? Nein.
Kannst ja das Ende von einem anderen Buch verraten.
Alle tot. Nein.
Na, fast alle.
Alle tot und... der Rest ist Schweigen. Bei Brixton Hill habe ich versucht, nebenher noch den Unterschied, oder versucht zu erklären der Leserschaft, dass Hacken erstmal nichts Böses in dem Sinne ist. Und ich habe Figuren, die auf der guten Seite oder auf der Aktivistenseite dann auch stehen und das, also ihre Fähigkeiten dann versuchen, dann irgendwie positiv einzusetzen. Und ich habe dann welche, die das natürlich dann auch ausnutzen und auf eine andere Art kriminell werden. Ich glaube, kriminell werden sie alle. Aber die einen meinen es halt ein bisschen besser als die anderen. Aber da so dann doch diese, dass ich da eher in diese Szene dann reingegangen bin, dass da manche dann eben von bösen Firmen die Seiten dann auch kapern und dadurch eben versuchen, Missstände aufzudecken. Und eine der Figuren ist auch ein Datenjournalist. Also das, ich weiß jetzt wirklich nicht, wie viel ich da verraten darf. Er spielt in Brixton, das fand ich auch ganz schön. Und zu der Zeit ist dann auch noch Maggie Thatcher gestorben, während ich das Buch schrieb. Das habe ich dann makabererweise auch noch gleich eingebaut. Also diesen Beerdigungszug durch die Stadt, der auch was ganz Unheimliches, fand ich, hatte. Weil Maggie Thatcher ist für mich natürlich so das Inbild, der Inbegriff des Bösen, des richtig bösen, fiesen, gemeinen Kapitalismus immer gewesen. Also ich gehöre noch zu den Leuten, zu der Generation, die noch mit Maggie Thatcher und ihrer Politik dann groß geworden sind und die jetzt jünger sind, die leben natürlich in Großbritannien dann mit den Auswirkungen ihrer Politik. Ich habe in der Gegend studiert, die ganz krass betroffen war von den Schließungen, von den Minenschließungen. Das hätte man ja auch alles anders lösen können und nicht eben auf die Tour, wie Maggie Thatcher das gemacht hat. Und die ist dann eben, gerade während ich das Buch schrieb, gestorben und in Brixton hat man auf der Straße getanzt.
Hey ho, the witch is dead, ne?
Ja, und das muss ich als Person jetzt nicht gut finden, dass man, wenn jemand stirbt, auf der Straße tanzt und dazu singt. Aber es ist natürlich etwas, was sich literarisch dann auch sofort verarbeiten ließ. Und das habe ich dann auch, wie gesagt, makabererweise dann auch sofort gemacht, weil es natürlich auch zur DNA eines solchen Buchs gehört und zur DNA der britischen Geschichte und eben da auch ein Teil von so einer Erzählung dann noch sein muss. Ja.
Okay.
Also. Findest du die anderen netzpolitischer anders?
Anders, ne? Also das meine ich ja. Es haben alle sehr unterschiedliche Aspekte, die vielleicht auch bei uns, sagen wir mal, auf der Seite in unterschiedlichen Rubriken einsortiert werden würden, aber alle Bücher hätten thematisch oder würden thematisch auch, wenn sie real existieren würden, zu netzpolitik.org passen. Da gibt es also, fällt mir jetzt gerade neben Cory Doctorow kein anderer Autor oder Autorin ein, wo man das sagen kann.
Das freut mich aber sehr.
Ja, danke dir.
Nein, es sind ja, wie ich eben schon gesagt habe, es sind halt nur mal die Themen, die mich persönlich dann auch interessieren. Und dann geschieht das eben so. Dann finden sie dann ihren Weg in meine Bücher.
Ja, dann bin ich mal gespannt, was das nächste Buch sein wird.
Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung.
Ja, ich befürchte ich habe auch, so ich eine muss Angst. Lange warten darauf. Ne?
Nein, diesmal werden es hoffentlich keine 3 Jahre dazwischen. Das hatte viele, viele, viele Gründe, warum das so lange gedauert hat. Wäre man jetzt etwas esoterisch gläubig, könnte man ja sagen, es wird einfach einen Grund gehabt haben. Und jetzt war der richtige Zeitpunkt. Vielleicht ist das so. Keine Ahnung. Es hat einfach 3 Jahre gedauert. Ich habe jetzt nicht vor, wieder 3 Jahre verstreichen zu lassen. Hängt natürlich dann auch mit meinem Verlag dann zusammen. Mit denen muss ich mich dann auch mal wieder zusammensetzen, wie es weitergehen soll. Aber ich habe nicht die leiseste, ich habe nicht mal den Krümel einer Ahnung, worüber ich als nächstes schreiben wollen würde. Ich mache jetzt erstmal andere Sachen. Das ist, wenn ich was geschrieben habe, falle ich erstmal um und kann dann nicht sofort wieder an eine neue Geschichte denken. Das geht nicht, da brauche ich Zeit, da muss ich erst wieder was sammeln, weil dann alles aus mir raus ist. Ich habe nichts in der Schublade, das, gar nichts. Das, nein, nein.
Ja, dann wünsche ich dir trotzdem dabei viel Erfolg bei einer Story, deine Story zu finden. Und danke für das Interview und danke für die Bücher. Und ich bin mal gespannt, was meine Mutter zu Paradise City erzählen wird.
Oh Gott, ja. Ja, hoffentlich ist sie nicht so streng.
Also, ja, mal gucken, ob sie auch auf dieselben Punkte kommt wie ich.
Okay.
Ja, danke
ja,
dir.
Ja, danke dir sehr.
Ja, dieser Podcast wurde finanziert von unseren Leserinnen und Lesern durch eine freiwillige Leserinnenfinanzierung von netzpolitik.org. Auf netzpolitik.org/spenden könnt ihr uns unterstützen. Ansonsten freuen wir uns über Likes auf den üblichen Podcast-Kanälen, damit dieser Podcast vielleicht mal ein bisschen sichtbarer wird. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitsprechen, Zoe, und schönen Abend noch.
Dir auch, Dankeschön.